Stellen Sie sich vor, Sie haben Geburtstag und es kommt der Bundespräsident zum Gratulieren. Kann man ja mal machen zum 75.
Für Ihre treuen Leserinnen und Leser war und ist sie vielleicht auch jene ältere Tante aus vornehmer Familie, wie es die New York Times für Gesine Krespal war in Uwe Johnsens Jahrestage, dem wohl, ich vermute, einzigen Roman, in dem man mit einer Zeitung umgeht wie mit einer Person.
Herzlich willkommen bei der, wie haben Sie gesagt, alten Tante, lieber Frank-Walter Steinmeier. Später noch mehr von und mit Ihnen. Und herzlich willkommen auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Feiertag, an diesem Freitag, Feiertag für uns, den 26. April. Ich kann Ihnen jetzt schon vorweg sagen, wir lassen uns nicht lumpen zum Geburtstag, sondern geben einen aus, zwei sogar. Und zwar morgen und übermorgen Sonderfolgen mit langen Interviews, zum einen mit dem Bayern-Macher Uli Hoeneß am Samstag und am Sonntag dann mit dem leider etwas untergetauchten, aber immer noch extrem witzigen Entertainer Harald Schmidt.
Es gibt in unserer Zeitung, in unserer Redaktion Neoliberale und Keynesianer, Konservative und Sozialisten, Katholiken und Evolutionsbiologen, Anhänger der Welt von Entenhausen und solche von Henri Michaud. Und wenn Sie jetzt nicht wissen, wer Henri Michaud ist, das ist nicht schlimm, so ganz genau weiß das fast niemand, einer aber schon.
Ja, und auch noch verrücktere Neigungen wie Fan des MSV Duisburg möchte ich unserem Begrüßungsredner und Feuilleton-Herausgeber Jürgen Kaube hinterherrufen. Wer Henri Michaud ist? Nun, wenn Sie es wissen, sehr gut, wollen Sie es für sich. Wir müssen ja nicht alles verraten. Okay, legen wir los. Danke für die Mitarbeit an Michael Götz und Kevin Gremmel. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. ...75 Jahre FAZ. Und natürlich lassen wir das nicht so einfach passieren im Sinne von vorbeigehen, sondern feiern das heute ein bisschen auf unserem FAZ-Kongress in Frankfurt, hier im Kap Europa. Wenn Sie ein bisschen Hintergrundgeräusche hören, ja, hier ist ordentlich was los. Und wir haben auch keine schlechten Gäste. Der Bundespräsident war da, der sächsische Ministerpräsident Kretschmer, die Fußballikone Uli Hoeneß, die Schriftstellerin Dörte Hansen, der Generalinspekteur der Bundeswehr Carsten Breuer, der Entertainer Harald Schmidt. Ich höre jetzt auf. Ich könnte die Liste aber noch eine ganze Weile weiterführen. So, jetzt lasse ich aber mal die Selbstbeweihräucherung und freue mich hier am Rande der Veranstaltung auf unseren politischen Herausgeber Berthold Kohler. Hallo Chef.
Hallo Herr Krobock. Ich freue mich auch wie immer auf Sie.
Ja, wir haben zu Beginn aus Frank-Walter Steinmeiers Laudatio auch ein bisschen was, ein paar Worte an die FAZ gehört. Sie haben ihn noch interviewt danach. Das Gespräch hören wir im Anschluss an unser Gespräch jetzt noch in voller Länge. Herr Kohler, wie schwierig ist es denn eigentlich, so eine Gestalt wie den Bundespräsidenten zu interviewen und ihn wirklich zu Antworten und Fragen zu zwingen?
Naja, zwingen kann man den Bundespräsidenten ja zu gar nichts. Ja, also man kann natürlich schon versuchen, ihn ein bisschen aus der Reserve zu locken. Aber so ein Bundespräsident ist ja ein nachdenklicher Mensch und weiß, dass er natürlich auch an seinen Aussagen gemessen wird und steht ja auch ein bisschen für die Würde des Staates. Also zur Tagespolitik ihn zu befragen, hat wenig Sinn. Es ist ja auch nichts seines Amtes. Ich habe es dennoch ein bisschen versucht mit der Frage zur Unterstützung für die Ukraine und habe auch das Wort Taurus benutzt, das ja zumindest der Bundeskanzler nicht so gerne hört. Und was der Bundespräsident dazu gesagt hat, können Sie ja nachher hören, beziehungsweise morgen oder morgen in der Zeitung lesen oder heute. Ja.
Morgen in der Zeitung auf jeden Fall, heute schon bei uns im Podcast. Wie viele Bundespräsidenten, Herr Kohler, haben Sie eigentlich als FAZ-Herausgeber schon erlebt? Haben Sie es im Kopf?
Müssten 5 gewesen sein. Also jedenfalls, also Köhler...
War der Erste dann wahrscheinlich?
Köhler, naja...
Carstens nicht mehr davor, der Wanderer.
Nein, ne? das ist schon... Nein, so lange bin ich... Ja. Ich bin ja erst 25 Jahre Herausgeber. Ja. Nein, es war beginnend mit Köhler, Wulff, Knauk, Steinmeier. Das waren die meiner Zeit.
Ja. 75 Jahre FAZ, Herr Kohler. 75 Jahre Bundesrepublik Deutschland. 75 Jahre Grundgesetz. 75 Jahre Bundestag, kann ja kein Zufall sein, ne, mit unserer Zeitung.
Ja und nein, also in einer gewissen Weise ist es schon doch Zufall. Es war ja so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg Zeitungen, die wieder erscheinen wollten, sollten eine Lizenz der Alliierten, der Besatzungsmächte brauchten. Das war bis 1949 so. Und wir waren eine der ersten Zeitungen, die diese Lizenz nicht mehr brauchten. Also insofern war das jetzt kein Zusammenspiel oder irgendwie auch
nichts für Verschwörungstheoretiker.
Nein, das hat damit nichts zu tun. Aber die Zeitung ist tatsächlich gegründet worden, weil damals in der Nachkriegszeit sind ja fundamentale Grundentscheidungen für die Republik getroffen worden und die mussten auch getroffen werden. Eine war natürlich auch zur Wirtschafts- und Sozialverfassung und da hatten jedenfalls unsere Gründer das Gefühl, dass man eine Stimme braucht, die sich für eine freiheitliche, aber auch soziale Wirtschaftsordnung einsetzt.
Ja. Kannten Sie eigentlich den Gründungsherausgeber Erich Welter, der den Job 30 Jahre gemacht hat? Ein bisschen mehr noch als Sie.
Ja.
Kannten Sie den persönlich noch?
Nein, den habe ich nicht mehr erlebt. Aber ich habe noch ein Gemälde von ihm gesehen, das lange Zeit im Verlagsgebäude hing.
Und Sie sind, auch wenn Sie selbstverständlich jünger aussehen, wie Sie hier vor mir stehen, tatsächlich auch schon die Hälfte dieser ganzen Zeit fast dabei, ne? Muss man auch mal sagen.
Ja, ich habe 1988 als einer der ersten Volontäre hier im Haus angefangen. 1989 bin ich in die politische Redaktion eingetreten, 1990 als Korrespondent nach Prag geschickt worden und seit 1999 Mitglied im Herausgebergremium.
Ja. 25 Jahre.
Sie haben 25 Jahre, das ist in der Tat keine kurze Zeit.
Nee. Verraten Sie uns vielleicht nochmal ein kleines Geheimnis. Wie wird man denn eigentlich Herausgeber der FAZ?
Also formell ist es so, dass das Herausgebergremium neue Mitglieder beim Ausscheiden eines der Mitglieder durch Kooptation kürt. Das heißt also Kooptation heißt der Prozess. Praktisch läuft das so, dass der ausscheidende Herausgeber, waren ja bisher alles Männer, einen Nachfolger vorschlägt und dann die anderen dem idealerweise und hoffentlich und bisher auch immer zustimmen. Das ist sozusagen der formelle Akt. Ja, und dann wird man irgendwann mal informiert. Bei mir kam das wie aus heiterem Himmel, kriegt einen Anruf.
Was waren Sie? Sie waren Korrespondent in Tschechien?
Ich war damals Korrespondent mit Sitz in Wien.
Mhm. In Wien?
Ah ja. Ja. Mhm. War vorher in Prag und bin dann nach Wien umgezogen.
Ja. Wie alt waren Sie da?
War ich 36.
Ah ja. Jung.
Ja, ziemlich. Also vergleichsweise zu heute in jedem Fall.
Ja, und da hat das Festnetztelefon geklingelt.
Gab das ja noch Festnetz, keine Handys. Ja, Handys. Gab es schon, aber.
Doch, ja, C im Auto.
Ja, genau, ne? Ziemlich Apparate. Nein, aber der kriegt tatsächlich einen Anruf, also ich möge nach Frankfurt kommen und dann meine Rückfrage ja in die Zentrale. Nein, auf gar keinen Fall. Ich solle, das dürfte auch niemand wissen. Man muss dazu sagen, diese Entscheidung, mich dazu berufen, ist lange vor der Bekanntgabe getroffen worden. Deswegen sollte das auch vertraulich gehalten werden. Was damals noch funktioniert hat, würde heute, glaube ich, nicht mehr funktionieren. Naja, ich sollte also kommen und sollte mich einfinden zu einer bestimmten Uhrzeit an einer Litfaßsäule, die es damals auch noch gab, am S-Bahn in Neu-Isenburg. Und tatsächlich kam dann...
Und Sie wussten gar nicht, was passiert?
Nein, ich wusste nicht. Ich wusste nur, dass die beiden politischen Herausgeber mich sprechen wollten. Die kamen dann tatsächlich auch angefahren in einem großen Auto, baten mich hinein und fuhren dann schweigend mit mir.
Schweigend?
Schweigend. Aha. Nach der Begrüßung, schweigend in den Park Schönbusch, wo man mir dann in einem Lokal eröffnet hat, was auf mich zukommt.
Und Sie hatten zwischenzeitlich ein bisschen Angst, liquidiert zu werden, oder?
Naja, ich hab mir am Anfang schon Gedanken gemacht. Aber dann dachte ich mir, also dieser Aufwand, nur um mich loszuwerden, der wäre unverhältnismäßig gewesen.
Eine Sache haben Sie gerade gesagt, es waren bisher tatsächlich nur männliche Herausgeber. Jetzt weiß ich, dass wir natürlich viele weibliche Zuhörer auch haben und natürlich auch viele Frauen aus der Redaktion uns zuhören. Wann gibt es denn mal die erste Herausgeberin der FAZ?
Das kann ich nicht präzise sagen. Ich kann ja auch, nein, ja. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass wir eine weibliche Kollegin in absehbarer Zeit im Gremium sehen werden.
In absehbarer Zeit. Ich hoffe, das hat jetzt jeder ganz genau mitgehört.
Ja, das ist ein relativer Begriff.
Ja, aber absehbar ist ja, heißt zumindest dieses Jahrtausend noch. Ne? Er lacht. Okay, wenn ich jetzt noch ein kleines FAZ-Geheimnis verraten darf. Wenn man solche Jubiläen hat, wie Sie jetzt zum Beispiel 25 Jahre Herausgeber, dann ist man quasi per internem Zeitungsgesetz verpflichtet, eine sogenannte Molle zu geben. Ich kenne diesen Usus ja inzwischen. Die meisten, die uns zuhören oder lesen, wahrscheinlich nicht. Ich auch am Anfang, als ich zur FAZ vor jetzt ziemlich genau 10 Jahren gekommen bin, habe ich auch gedacht, was bitteschön ist eine Molle?
Herr Kohler. Ich glaube, das ist ein einzigartiges Phänomen auch in der deutschen Presse- und Medienlandschaft. Wir wissen ja, dass Journalisten ein geselliges Völkchen sind, auch gerne ab und zu mal ein Glas miteinander trinken, wobei das nicht mehr so ausgeprägt ist, wie das früher mal war. Aber bei der FAZ hat sich da eine gewisse Geselligkeitskultur entwickelt, eben unter dem Begriff Molle. Das heißt, man beschreibt eigentlich nur, dass jemand etwas ausgibt, etwas zu trinken oder zu essen oder beides. Wir sind da auch, wie gesagt, sehr gesellig und gelegentlich singen wir auch miteinander Gedanken sind frei natürlich, das ist die Hymne der FAZ, die inoffizielle. Und im Grunde ist uns kein Anlass zu gering, um das zu veranstalten. Und dann entsteht die sogenannte Molmpflicht, also beispielsweise, wenn Sie Geburtstag haben oder von einer großen Dienstleistung.
Bei jedem Geburtstag, bei jedem normalen?
Bei jedem Geburtstag.
Nicht nur Runde?
Nein, jeder Geburtstag, wenn Sie heiraten, wenn Ihre Schwiegermutter zum ersten Mal zu Besuch kommt. Also jeder Anlass ist eigentlich mollenpflichtig und er wird auch entsprechend zelebriert. Und es gibt auch das, was wir eine Mollenzeitung nennen, da wird das also dann notiert. Und es gibt die Institution, eigentlich das wichtigste Amt in der ganzen Zeitung, das ist das des Mollenmeisters.
Das gibt's wirklich?
Gibt's wirklich. Steht zwar nicht im Impressum, aber müsste im Impressum stehen, weil es ganz wichtig ist.
Schaffen Sie das noch, das da reinzukriegen?
Ja, ich versuche das schon seit 25 Jahren, aber ein Herausgeber ist ja ein einzelner Herausgeber ist ja bei uns nicht allmächtig.
Darf man verraten, wer Mollenmeister ist?
Oder ja, Mollenmeister ist eine Frau, wie auch schon ihre Vorgängerin eine Frau war. Also die Männerdomäne, die feste Männerdomäne der Mollenmeisterei haben bei uns die Kolleginnen schon zur Jahrtausendwende erobert. Seither haben wir ist das Amt übergegangen von einer Mollenmeisterin zur nächsten, weil die Kollegin Jäger, die das sehr elegant versehen hat, dieses Amt für fast 10 Jahre als Korrespondentin nach Berlin geht. Und ihre Nachfolgerin ist tatsächlich wieder eine Kollegin.
Ja. Wer ist es?
Das ist Frau Wittenbrink.
Ah, Franka Wittenbrink.
Ja,
die kennt jeder geneigte Hörer hier auch aus dem FAZ-Auslandspodcast Machtprobe.
Ja, sie hat die Wahl auch mit Demut und Respekt entgegengenommen und angenommen.
und müsste ich denn jetzt zum Beispiel, wenn ich im Sommer 10-Jähriges habe, auch eine geben?
Natürlich.
Kommen Sie?
Ja, selbstverständlich, schon um Sie daran zu erinnern. Also im Grunde ist dieses Gespräch hier auf dem Kongress schon Mollenpflicht.
Ich könnte es ja rausschneiden noch.
Ich traue Ihnen alles zu, wie Sie wissen.
Okay, ich verspreche, ich mache es nicht. Lieber Herr Kohler, vielen Dank schon mal. Veranstaltung geht ja noch ein paar Stunden. Was gucken Sie sich noch an? Wo freuen Sie sich besonders drauf?
Ja, also alles. Ja, ich meine, ich muss sagen, wir haben ja schon öfter Kongresse gemacht, aber auch das Feedback hier zeigt mir ja, dass die Leute das richtig toll finden, dieses abwechslungsreiche Programm mit Leuten, die einfach auch offene Worte finden. Also ich freue mich auf den ganzen Nachmittag, aber natürlich ist die Kirsche auf der Torte ist natürlich abermals, wie schon auch beim letzten Kongress, Harald Schmidt.
Ja, den werden Sie hier bei uns im FAZ-Podcast für Deutschland am Sonntag, kann ich schon mal versprechen, in voller Länge hören. Dankeschön, Berthold Kohler.
Sehr gerne. Ja, vielen Dank, Herr Bundespräsident, für Ihre Rede und auch Ihre Worte zur Bedeutung des Qualitätsjournalismus, dem sich unser Haus ja seit der Gründung verpflichtet fühlt. Ich würde in der kurzen Zeit, die uns bleibt, aber gerne auf auch die politischen Aspekte Ihrer Anmerkungen zu sprechen kommen. Sie haben davor gewarnt, und das ja auch nicht zum ersten Mal, den Extremisten das Feld zu überlassen. Und ich bin sicher, dass diese Mahnung nicht nur Ihnen und ja auch uns so notwendig vorkommt wie selten zuvor, um nicht zu sagen notwendiger denn je. Die Extremisten und auch Populisten haben auch bei uns wie in anderen europäischen Ländern immer stärkeren Zulauf. Erst diese Tage ist eine Studie veröffentlicht worden, die zeigt, dass auch unter den jungen Leuten die Anhängerschaft der AfD immer wächst. Mehr als 20% der jungen Leute unter 29 Jahren haben geäußert, dass sie die AfD wählen würden. Ist es so, dass die Lektionen, die die Geschichte uns erteilt hat, dass die nachlassen? Und wenn ja, was kann man dagegen auch konkret tun?
Na, zunächst einmal würde ich sagen, wir haben es lange nicht genügend ernst genommen. Ich habe in früheren Reden, Sie erinnern sich, Herr Kohler, schon das ein oder andere Mal gesagt, wir schauen aus meiner Sicht mit viel zu viel Überheblichkeit über den Atlantik und finden, dass das, was sich in den USA seit vielen Jahren zeigt, mit uns nichts zu tun hat. Wir leben aber auf keiner Insel. Wir sind Teil der großen Gemeinschaft der westlich-liberalen Demokratien, in denen sich aus unterschiedlichen Gründen mit nirgendwo der völlig identischen Entwicklungen aber doch Zweifel gezeigt haben und Polarisierungs- und Radikalisierungsprozesse in Gang gekommen sind. Wir sind ohne Zweifel, davon bin ich überzeugt, immer noch weit entfernt von dem, was sich in den USA mittlerweile als dort wirkliche Spaltung der Gesellschaft niedergeschlagen hat. Wir haben Qualitätsmedien, wir haben eine immer noch im internationalen Vergleich hohe Wahlbeteiligung, wir haben eine intensive Auseinandersetzung über das gesamte politische Geschehen von Kiel bis München. Das unterscheidet uns immer noch von den USA, aber ich glaube, wir haben zu spät gesehen, dass das, was wir in anderen auch europäischen Nachbarstaaten schon erleben und erfahren konnten, in Niederlanden, in Frankreich, in Italien. Wir haben viel zu lange in der Vorstellung gelebt, dass wir mit gänzlich anderen Stabilitätsgarantien ausgestattet sind. Und dazu gehört natürlich auch, dass bei uns in der Erfahrung von vielen Generationen jetzt Demokratie immer begleitet war von Wohlstand. Ich will sagen, wir haben, wenn ich an die letzten mehr als 20 Jahre, in der ich jetzt Bundespolitik intensiv begleitet und an manchen Stellen mitgestalten dürfen, wir haben 20 Jahre lang ununterbrochen wirtschaftliches Wachstum gehabt. Wir haben sinkende Arbeitslosigkeit da gehabt. Und ohne, dass ich das jemandem vorwerfe, das war natürlich für die allermeisten immer auch das Ergebnis von Demokratie. Das war es ja auch, weil die Lösungen aus dem Ringen der Demokraten untereinander zustande gekommen sind. Aber es gibt eben nicht diese Garantie, dass der Wohlstand und die wirtschaftliche Entwicklung erhalten bleibt. Und wir merken jetzt an einer Stelle, wo es ans Eingemachte geht, dass die Kritik von Menschen, auch die populistische, auch die ungerechtfertigte Kritik, wie Herr Korbe gesagt hat, die Phrasendrescherei, die Menschenfängerei bei uns größere Ausmaße erreicht hat. Ich schaue auf Michael Kretschmer, den Ministerpräsident des Landes Sachsen, von dem ich weiß, wie er mit ungeheurem Einsatz und Engagement das zeigt, was ich für dringend notwendig halte, nämlich die Präsenz in der Region, auch außerhalb der Hauptstädte und Landeshauptstädte, zu garantieren, die Auseinandersetzung mit den Menschen zu suchen. Ich als Bundespräsident muss es notwendigerweise ein bisschen anders machen. Ich habe vor 2 Jahren spätestens beschlossen, dass ich nicht warte, bis der Unmut in Bellevue ankommt, sondern ich gehe immer wieder regelmäßig raus in kleinere und mittlere Städte, mache dort meine Ortszeiten, mache geplante Debatten, ungeplante Begegnungen. Es ist, glaube ich, das einzige Mittel, das wir in der Hand haben als verantwortliche Politiker an unterschiedlichen Stellen dieses Landes, um zu zeigen, wir überlassen nicht den anderen, den Radikalen, den Extremisten das Feld, sondern wir sind auf dem Platz. Das bedeutet nicht, dass jeder unsere Argumente wirklich hören will und nicht jeder uns sofort Vertrauen schenkt. Aber ich glaube, diese Präsenz der Politik vor Ort, gerade auch im ländlichen Raum, das wird notwendig sein.
Sie haben ja auch gerade den Blick in die Welt gerichtet, und wenn man das tut, dann muss man ja doch feststellen, dass es den meisten, man muss sagen den allermeisten Nationen und Ländern, oder dass es uns besser geht als den allermeisten Nationen und Ländern. Ja, das Leben ist teurer geworden, aber der deutsche Sozialstaat hat jedenfalls die Zeitenwende unbeschadet überstanden und sogar die Energiewende dieser Regierung. Dennoch scheint ja die Unzufriedenheit mit unserem politischen System zuzunehmen, und was Sie einmal so schön die allzeit sprungbereite Aggressivität nannten, sowohl in den sozialen Medien als auch auf den Straßen, auch die nimmt ja zu. Da schließt sich meine etwas provokante Frage an, geht es uns vielleicht sogar zu gut, sodass wenigstens die Esel auf das zunehmend brüchige politische Eis gehen?
Ja, es ging uns jedenfalls viele Jahre lang gut. Herr Dulger wird ja im Verlaufe dieser Gespräche noch darauf hinweisen, dass die Erfahrungen dieser Zeit jedenfalls gefährdet sind. Wenn etwas zugenommen hat, finde ich, dann ist es vor allen Dingen die Vergesslichkeit. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Herr Gaube, dass Sie daran erinnert haben. Dies ist verdammt nochmal nicht die erste kritische und schwierige Zeit, die wir in diesem Lande zu überstehen haben. Ich will gar nicht auf die ganz weit zurückliegenden Phasen in der unmittelbaren Nachkriegsphase in der Wiederaufbausituation des Landes zurückkommen. Aber wenn ich hier so in den Saal gucke, als wir in diesem Lande 6 Millionen Arbeitslose hatten, was ja bedeutet, dass etwa 20 Millionen Menschen mindestens von Arbeitslosigkeit betroffen waren, dass die öffentlichen Kassen am Ende waren, das war keine wesentlich einfache Situation. Ich habe vorhin gesagt, manchmal haben wir Kräfte in uns, an die wir selbst nicht glauben, und uns an diese Kräfte zu erinnern, sie zu mobilisieren, darauf kommt es an. Und ich rede dann manchmal gelegentlich, ich habe das Podium hier auch dazu gebraucht oder missbraucht, um zu sagen, ich bin gegen diese tägliche Konkurrenz von Untergangsszenarien, weil ich der festen Überzeugung bin, ja, es gibt Risiken, es gibt ernste Risiken. Aber wenn wir uns gegenseitig den Untergang beschwören, dann lähmt das eher, als dass es Kräfte freisetzt.
Herr Bundespräsident, Sie sagten auch, dass die Freiheitsrechte des Grundgesetzes, das sich ja nun wahrlich bewährt hat und das wir zu Recht feiern, dass diese Freiheitsrechte die Ost- und Westdeutschen gleichermaßen ansprechen würden. Und man kann ja natürlich davon ausgehen, dass gerade jene, die die Freiheit lange entbehren mussten, sie besonders zu schätzen wissen. Warum neigen dann aber offenbar, jedenfalls allen Umfragen zufolge, die Ostdeutschen eher, sage ich eher, zu einem milderen Urteil oder auch zu mehr etwas größerem Verständnis für den Aggressor Putin und seine Despotie und auch zu den Parteien, die sich zu diesem System hingezogen fühlen, als jedenfalls die Menschen im Westen Deutschlands?
Ob es nach Köpfen wirklich mehr sind, das lasse ich mal hintanstehen. Ich bin
nach Prozenten in jedem Fall.
In Prozenten mag es so sein, aber ich bin nun wirklich viel, viel, viel im Osten, gerade auch in Thüringen und in Sachsen unterwegs gewesen in den letzten Jahren. Habe viele schwierige Debatten geführt, gerade auch über die Fragen von Krieg und Frieden und wer verantwortlich ist für eine Zuspitzung, politische Zuspitzung, die am Ende zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine geführt hat. Ich stelle selten fest, dass ich auf Menschen treffe, die völlig unerreichbar sind für Argumente. Nicht jeder geht aus der Debatte heraus und sagt, ach so war das und ja, dann können wir wohl nicht anders, als die Ukrainer zu unterstützen. Aber wenn man die Geschichte etwas länger und etwas ausführlicher und nicht im Agenturstil durchargumentiert, sind viele schlicht und einfach nach meiner Erfahrung jedenfalls erreichbar. Und die Kritik prinzipiell an der von der Bundesregierung und den größten Teilen des Parlaments ja gedeckten und gestützten Unterstützung der Ukraine steht eigentlich auch da nicht in Frage. Wenn Sie auf das Grundgesetz kommen, so habe ich ja in meiner Rede auf der Leipziger Buchmesse das Thema, wie stehen Westdeutsche und Ostdeutsche eigentlich zu diesen 75 Jahren Grundgesetz? Bedeutet das da eigentlich für die Ostdeutschen und Westdeutschen dasselbe? Ich habe es vorhin nur ganz kursorisch gestreift und habe ganz am Anfang der Rede gesagt, klar, die Ostdeutschen hatten auch 1949, viele der Ostdeutschen, die meisten vermutlich, dieselbe Sehnsucht nach Freiheit und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, wie wir sie leben konnten. Aber sie waren daran gehindert, diesen Prozess nach 1949 mitzugestalten. Es gibt aber Hinweise darauf, dass auch in der Gründungsphase der Bundesrepublik, selbst in der Entstehungsphase des Grundgesetzes, durchaus mitgedacht war, auch von den Abgeordneten oder Delegierten in Herrenchiemsee und später im Parlamentarischen Rat, dass auch mitgedacht worden ist, dass man für die Ostdeutschen mitdenken und mit vorarbeiten muss. Und das hat auch etwas mit Hessen zu tun. Hermann Brill, ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt hier im Saal, Hermann Brill war ein Thüringer Regierungspräsident, der in Thüringen von den damaligen neuen Machthabern relativ schnell entlassen worden war. Der ist dann in den Westen nach Hessen übergesiedelt und war auf der hessischen Liste dann Delegierte in Herrenchiemsee und hat dort sozusagen dafür gesorgt, dass es eine ostdeutsche Perspektive bei den Beratungen in Herrenchiemsee, wo ja 2/3 des Textes des Grundgesetzes schon entstanden ist, dort mit eingebracht werden konnte. Insofern, ja, das ist keine ganz einfache Geschichte und ich habe versucht, sie auf der Leipziger Buchmesse zu erzählen, warum dieses Grundgesetz ein Grundgesetz für alle Deutschen ist, selbst wenn der Mauerfall erst 35 Jahre zurückliegt und die Einheit in diesem Jahr 34 Jahre besteht. Aber es ist ein Grundgesetz für alle Deutschen, weil es Freiheiten sind, für die Ostdeutschen am 17. Juni 1953 und erst recht 1989 auf die Straße gegangen sind.
Unsere Zeit ist eigentlich schon um, aber natürlich möchte ich wenigstens eine Frage zu dem völkermörderischen Angriffskrieg Russlands in der Ukraine stellen. Deutschland ist ja der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine. Wir liefern mehr Waffen und schicken mehr Geld als alle anderen europäischen Länder zusammen. Also da müssen wir uns nicht verstecken. Aber wir liefern auch nicht alles, was wir liefern könnten. Der Bundeskanzler begründet seine Besonnenheit, wie er das nennt, bei der Lieferung von Waffen damit, dass er die Unterstützung der Bevölkerung für diese Lieferung nicht verlieren möchte. Das trifft insbesondere jetzt auf den bekannten Marschflugkörper namens Taurus zu. Haben denn auch Sie die Sorge, dass wir als Deutsche eher kriegsmüde werden könnten als kriegstüchtig?
Herr Kohler, tut mir leid, das ist, glaube ich, nicht die entscheidende Frage, die wir mit Blick auf den gegenwärtigen Stand der Auseinandersetzung in der Ukraine sehen. Die Ukraine ist ganz ohne Zweifel im Augenblick unter Bedrängnis. Der Vormarsch der russischen Truppen ist nicht von hoher Geschwindigkeit, aber er hat sukzessive in den letzten Tagen und Wochen stattgefunden. Ich kann Ihnen nur sagen, ich gehörte zu denjenigen, die mit dafür geworben haben, die Ukraine auch militärisch zu unterstützen. Und ich hätte vor 2 Jahren nicht gedacht, dass wir hier heute sitzen und in der Zwischenbilanz sagen, dass Deutschland der zweitgrößte militärische Unterstützer der Ukraine ist. Selenskyj hat es 100-mal und 1000-mal in den letzten Tagen und Wochen gesagt, wie dankbar er den Deutschen ist, nicht nur für das, was wir an Luftverteidigung zur Verfügung gestellt haben in den letzten Monaten, auch zusätzlich jetzt mit einem weiteren Patriot-System, dass Deutschland sich an die Spitze derjenigen stellt, die im Augenblick europaweit Luftverteidigungssysteme einzusammeln versucht. Die Griechen haben gerade abgelehnt, die Ukraine mit Luftverteidigung zu unterstützen. Deshalb ja, muss man über alles diskutieren und die Militärexperten, die Kaliberexperten tun das ja auch mit Ausgelassenheit und mit wachsendem Ehrgeiz. Ehrlich gesagt, bei der Größenordnung, die wir mittlerweile zur Verfügung stellen, finde ich, darf die Bundesregierung auch einen gewissen Entscheidungsspielraum haben, was sie zur Verfügung stellt und was dann möglicherweise auch nicht. Ob die Begründung stimmt, die Sie eben vorgetragen haben, dass Scholz gesagt hat, dafür hätte er keine Unterstützung der Bevölkerung, das würde ich mal in Frage stellen. Habe ich so von ihm noch nicht gehört.
Nein, er sagt, bei allen seinen Entscheidungen sei es ihm wichtig, dass er die Unterstützung der Bevölkerung nicht verliere. Und meine Frage zielte eher auf diese Unterstützung, also die Bereitschaft in der deutschen Bevölkerung, die Ukraine auch weiter zu unterstützen.
So etwas entsteht ja nicht von alleine, sage ich jetzt mal mit Blick auch auf andere Aufgaben, die ich in den letzten 20, 30 Jahren erfüllt habe, sondern ob Sie die Unterstützung von Bevölkerung haben, hängt doch immer damit zusammen, wie Sie in die Bevölkerung, und ich meine wohlgemerkt nicht nur das Wahlvolk, sondern in die Bevölkerung insgesamt hineingehen. Dazu gehören eben auch gerade die jungen Menschen. Und deshalb würde ich mal, ohne Garantien auszusprechen, deshalb würde ich mal zum gegenwärtigen Zeitpunkt sagen, nach 2 Jahren des Krieges, nach der doch eindrucksvollen Unterstützung, die Deutschland wirtschaftlich, finanziell und militärisch für die Ukraine geleistet hat, ist das eigentlich gar keine so schlechte Zwischenbilanz, wenn die Bevölkerung immer noch mehrheitlich hinter dieser Politik steht und offensichtlich versteht, dass es nicht nur um die Unabhängigkeit der Ukraine geht, nicht nur um die Verhinderung von Territorialverlust für die Ukraine, sondern dass es um Unabhängigkeit, Freiheit, all die Prinzipien des internationalen Völkerrechts geht, auf die wir uns selbst und unser Leben stützen. Das mindestens ist verstanden worden bisher und das ist eigentlich ein gutes Ergebnis.
Herr Bundespräsident, bei dieser Zwischenbilanz müssen wir es jetzt leider belassen, aber sie ist ja auch nicht so schlecht. Sie ist ja auch nicht so schlecht. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch, für die Rede und für den Besuch auf unserem Kongress. Vielen Dank.
Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag mit dem Interview von unserem Herausgeber Berthold Kohler und dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Sie finden natürlich auf der Seite FAZ.net noch viel mehr über das 75-jährige Jubiläum, den Kongress im Kap Europa hier. Gucken Sie sich da mal ein bisschen um, ist spannend und wie ich es schon zu Beginn gesagt habe, morgen geht es hier weiter mit dem Interview mit Uli Hoeneß und am Sonntag dann die Sonderfolge mit Harald Schmidt. Das war's für heute. Ihnen einen schönen Abend, machen Sie es gut. Bis dahin, ciao.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.